Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem Ärzten-Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Fast verhaspelt gerade,
ja,
Mensch.
Fast. Ich wollte schon sagen, das war knapp.
Weißt du was? Ich habe gesehen, ich habe gemerkt, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe und bin gerade kurz ins Straucheln gekommen.
Du, Sabrina, zur Not würde ich einfach erstes Intro einfach irgendwo rausschneiden und einfach davor setzen. Davon haben wir ein paar, das ist okay.
Das würden doch unsere treuen Zuhörenden auf jeden Fall merken.
Na, bestimmt.
Geht's dir sonst gut?
Mir geht's gut, definitiv. Bin wieder gesund, alles gut. Hab einen mordsmäßigen Muskelkater meines Lebens, aber ansonsten geht's mir gut, ja. Viel
Das
zu viel
ist doch
Sport.
Schön. Ja, das ist schön. Ich habe weniger Sport und dementsprechend auch keinen Muskelkater. Und bisher sind wir auch noch von dieser Grippewelle verschont. Jetzt habe ich es gesagt. Wahrscheinlich legen wir ab morgen alle flach. So.
Wahrscheinlich. Alle 10 Kinder und Sabrina und Mann.
Ja, und die Katzen und der Hund und überhaupt. So. Bevor wir das Horrorszenario jetzt weiter ausbauen, würden wir unseren Gast vorstellen, den wir heute hier haben. Und zwar ist die Isabel Ahrens hier bei uns. Wir sprechen nämlich heute über Qualitätsmanagement in Therapieberufen. Ein Thema, das wir schon so eigentlich noch gar nicht hatten, oder Robert?
Nee, bisher noch nicht. Tatsächlich. Erste Mal.
Genau, und deswegen, Isabel, schön, dass du bei uns bist. Möchtest du einmal verraten, wer du bist und ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen?
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Mein Name ist Isabel Ahrens, ich wohne in Köln und ich bin schon ziemlich lange, nämlich genau 24 Jahre Ergotherapeutin. Und das mittlerweile nur noch 2 Tage in der Woche als angestellte Ergotherapeutin und bin wirklich schon recht schnell so bei meiner Leidenschaft bei den Kindern und Jugendlichen gelandet, bei der ersten Leidenschaft. Und die zweite Leidenschaft ist das Qualitätsmanagement, beziehungsweise mittlerweile hat es sich so ein bisschen ausgedehnt. Es ist nicht nur das QM, sondern das ist auch so die Art und Weise, wie man es wirklich gut in den Praxen auch implementieren kann und dass jeder auch an seinen kleinen, großen Baustellen in der Praxis arbeiten kann. Genau.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine einleitenden Worte. Das Thema QM, also Qualitätsmanagement, ist jetzt nicht ein Thema, welches wir oft mit der Ergotherapie verbinden. Also würde ich mal so sagen. Vielleicht kannst du uns kurz eine Definition geben, um was geht's genau beim Qualitätsmanagement?
Ja, genau. QM ist ja häufig gar nicht so unbedingt ein sehr beliebter Bereich. Den meisten graut es ein bisschen davor. Wenn Sie QM hören, denken an graue, eingestaubte Ordner, die einmal mit Formularen gefüllt werden und dann wieder im Schrank irgendwo versteckt werden, ab und zu mal rausgeholt werden, je nachdem, ob eine Praxis oder auch eine Klinik zertifiziert ist. Letztendlich ist es nichts anderes als eine gute, strukturierte, systematische Planung von Abläufen im Sinne der Dienstleistung, dass da einfach eine gute Qualität vorherrscht. Genau, das ist erstmal alles. Und da drin versteckt natürlich ganz viel, zum Beispiel so das Kernstück, das Herzstück des Qualitätsmanagements. Das ist der PDCA-Zyklus, der Plan-Do-Check-Act-Zyklus. Und darunter verteilt haben wir so die Bereiche von Führung, von Mitarbeitenden, die mit eingebunden werden sollen in die Prozesse, Verbesserungsprozesse, Kundenzufriedenheit. Ganz viele verschiedene Bereiche, die, wie ich finde, ganz spannend sind.
Super. Jetzt sind wir ja ein Podcast, der sich um die Ergotherapie kümmert. Wieso empfindest du denn Qualitätsmanagement in der Ergotherapie wichtig und welches Potenzial bietet sich da für uns als Berufsgruppe?
Ich glaube, dass wir alle ganz viel schon an QM machen. Ja, sobald wir anfangen, eine Therapiestunde zu planen, dann sind wir schon mittendrin im QM. Ja, spätestens dann, wenn wir wieder rausgehen aus dem Tun, aus der Therapie, dann sind wir im Reflektieren, dann dokumentieren wir, dann überlegen wir, was machen wir beim nächsten Mal, wo können wir nochmal etwas, eine Therapiemethode, eine neue einbauen, wo können wir etwas verstärken, wo müssen wir merken, ach, dann müssen wir vielleicht nochmal ein anderes Instrument mit einbauen. Und das ist letztendlich ja nichts anderes als QM, dass wir ständig reflektieren und ständig die Prozesse neu anpassen. Und da steckt ein ganz großer Mehrwert drin, weil wir alle wenig Zeit für Organisation und drumherum haben. Wir wollen eigentlich am Klienten arbeiten. Und da ist es einfach, steckt ein ganz großes Potenzial im QM, weil wir die Dinge einmal festlegen, die Abläufe einmal einbauen. Das heißt ja, wenn wir sowas wie Einarbeitung haben, dann ist es doch eigentlich klug, von vornherein eine gute Einarbeitungscheckliste zu haben, alle Formulare an einem Ort zu haben und dann strukturiert das Ganze nur noch durchzuarbeiten, statt bei jeder Einarbeitung immer wieder das Rad neu zu erfinden. Ja, und wenn dann, ne, dass wir ja das QM auch, dass wir immer wieder auch neu überprüfen, passt das noch so mit der Einarbeitung, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, müssen wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen neuen Punkt mit aufführen, passt das zeitlich noch so, wie wir es mal festgelegt haben, ja, dass wir das dann schon auch gelegentlich überprüfen, aber im Prinzip können die Prozesse erstmal gut so ablaufen. Und das finde ich ein ganz großes Potenzial. Also auch einfach so im Sinne von Einsparen von Zeit und von Energie und damit natürlich auch von Geld.
Du hattest mich schon bei der Nennung von Checklisten, aber mal ganz abgesehen davon, dass ich eine unfassbare Liebe zu Checklisten habe, möchte ich noch eine weitere Frage stellen. Und zwar bezieht sich denn das Qualitätsmanagement nur auf das praxisinterne Geschehen? Oder du hattest jetzt gerade die Einarbeitung zum Beispiel auch genannt. Oder inwiefern kann denn auch hier der Umgang mit KlientInnen bzw. die Behandlung dahingehend profitieren?
Nein, die bezieht sich auf gar keinen Fall nur auf die Mitarbeitenden und auf das Team, auf die Praxis, sondern natürlich auch mit den Klienten selber. Ja, wenn ich da mit dem Klienten im Kontakt bin und vielleicht auch heraushöre, an der einen oder anderen Stelle ist er vielleicht nicht ganz so zufrieden. Ja, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, den man auch wieder aufgreifen darf. Oder wenn ich mal von dem einen oder anderen Klienten mitbekomme, Mensch, da hat sich ein Arzt vielleicht mal darüber beschwert, dass man schwer zu erreichen ist oder dass man gar nicht aus den Berichten herauslesen kann, worum es denn eigentlich so geht. Oder dass Ergotherapie immer noch, ja, an manchen Stellen immer noch nicht ganz transparent mit den Zielen ist, dann sind das unfassbar wichtige Informationen und auch das umfasst QM. Ja, dass man darauf eingeht. Also es ist eigentlich sowas, ein schöner, offener Umgang mit Fehlern. Ich mache hier jetzt gerade die Gänsefüßchen mit Fehlern. Also wirklich offen zu sein für diese Hinweise, die im ersten Moment vielleicht unangenehm sind, aber genau da sind wichtige Hinweise, wie können wir es besser machen.
Ja, vieles im Qualitätsmanagement kann ja eben auch durch Formulare und so weiter festgesetzt werden, damit eben dieses Rad nicht mehr neu erfunden werden muss. Aber ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass der ein oder andere Hörer jetzt auch oder Hörerin am anderen Ende aufsteht und sagt, oh Gott, wir haben so viele Ordner. Wir wissen manchmal schon gar nicht, welche Formulare wir denn jetzt letztendlich alle ausfüllen sollen. Also, weil hier ein Formular ist, dort ein Formular und dieser Ordner wird schon gar nicht mehr gebraucht. Was ist denn deiner Meinung nach hier ein guter Kompromiss für eine Balance, ein gutes Management, des guten Managements, aber auch einer angemessenen Bürokratie?
Ja, genau, da komme ich wieder auf die grauen Ordner. So, das ist wirklich so das Bild, ne? Also ich habe mal in einer Klinik gearbeitet. Da war wirklich diese regelmäßigen Audits, die so wirklich in so zertifizierten Unternehmen gemacht werden. Dann werden diese internen Audits gemacht und regelmäßig dann auch von extern dann überprüft. Und da hat man manchmal das Gefühl, es geht wirklich nur um diese reine Zertifizierung. Und für diese Zertifizierung brauchen wir auch diese Formulare. Aber in einer, sagen wir mal, kleinen Ergotherapie, wo es nicht darum geht, wir wollen hier zertifiziert werden, da darf das QM so lebendig und nachhaltig wie möglich gestaltet sein, sodass es wirklich auch dem Team hilft, ja, und auch genutzt werden kann. Also so wenig wie möglich an Formular, einfach mal drüber gucken, was ist drin, wofür brauchen wir ein Formular? Und da auch gerne so einfach gehalten wie möglich, so visualisiert wie möglich. Gerne eine Art Flussdiagramm, dass man mit einem Blick erkennt, okay, was ist als nächstes zu tun? Um bei dem Beispiel mit der Einarbeitung zu bleiben, okay, Wir haben die Einarbeitung, was ist in der ersten Woche zu tun? Wo finde ich die Formulare? Was ist in der zweiten Woche zu tun? Wie viel Zeit muss ich mir einplanen? Und wenn das einmal festgelegt ist und schön visualisiert ist, dann ist da eigentlich in dem Ordner nicht mehr so viel zu finden. Ja, also da ruhig abspecken und ja, lieber weniger als zu viel und das Gefühl von, ich mag lieber gar nicht reingucken, weil ich mich in diesem ja, Dschungel an Formularen verliere.
Genau, also das heißt, Qualitätsmanagement bezieht sich ja nicht nur auf die Arbeitsabläufe an sich, die du gerade ja auch geschildert hast, sondern eben auf die Arbeitsweise des Teams, beziehungsweise der Umgang miteinander, untereinander, Stichwort Leitbild, aber auch zum Beispiel in Bezug auf die Beziehung zwischen Chef, Chefin und Angestellte oder im Allgemeinen Zufriedenheit. Was sollte dann das Qualitätsmanagement hinsichtlich der Mitarbeitenden beachten? Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
Na, ich habe ja eben schon mal so ganz kurz so diese verschiedenen Bereiche, die QM meint, aufgezählt, ne? So der Bereich Führung. Da geht es ganz klar darum, dass der, ja, dass der Leitung zugeschrieben wird, dass sie dafür zuständig ist, dass transparent kommuniziert wird mit den Mitarbeitenden, dass die mit im Boot sind. Zum Beispiel. Aber auch der Bereich, ja, es klingt so ein bisschen sperrig, Engagement von Personen, so nennt man das dann im QM. Da geht es ganz klar darum, dass die Mitarbeitenden motiviert werden, ihre Ideen einzubringen. Also gerade so in Kliniken gibt es dann sowas wie so ein Ideenmanagement. Ja? Hab gute Ideen, zeig uns oder erklär uns, was du denkst, wie wir hier noch besser werden können, wo wir vielleicht was einsparen können, wie wir andere noch weiter motivieren können. Und dann wirst du dafür in irgendeinem nach Form dann entlohnt. Ja, das ist so was Typisches, was auch zum QM dann auch gehört. Aber auf jeden Fall immer die Sache mit dem Einbeziehen. Also QM ist nichts, und das hat auch ganz lange so stattgefunden, was der QM-Beauftragte irgendwo im Hinterzimmer macht und dann einmal im Jahr rauskommt, neue Formulare verteilt und irgendwelche Fragen stellt. Sondern QM ist schon etwas, was mit allen gemeinsam gelebt werden soll. Und dann ist es etwas, was, glaube ich, sich gar nicht mehr so sperrig anfühlt, sondern was einfach gemeinsam entschieden wurde, gemeinsam die Prozesse betrachtet wurden und automatisch bleibt man wach dafür. Ja, das ist so das Thema. Ja, wie kann ich denn die Mitarbeitenden noch weiter mit einbeziehen? Und ich identifiziere mich ja auch ganz anders mit dem Unternehmen, an dem ich selber hier und da auch an kleinen Rädchen drehen darf. Ja, nicht nur, ich bin zufrieden mit meiner eigentlichen Kerntätigkeit, sondern ich kann diese ganzen unterstützenden Prozesse drumherum, die kann ich mit beeinflussen. Das macht dann wiederum mein Arbeiten deutlich leichter.
Ja, das klingt definitiv logisch. Und wenn man sich dann eben auch so zugehörig fühlt, dann ist es definitiv immer ein Gewinn auch für das Unternehmen.
Unbedingt Thema Mitarbeitendenbindung, ne? Also ich
Richtig.
glaube, ne, so, wo vielleicht so das Finanzielle irgendwo an so eine Grenze stößt, da gibt es im Bereich, ich kann meine eigenen Ressourcen, ne, das ist also mein Herzensding, ne, so die eigenen Ressourcen mit einbringen und bin im Unternehmen möglicherweise dadurch auch länger erhalten, weil ich weiß, ich kann das hier mitgestalten.
Mit meinen eigenen Stärken,
Ja,
wo ich mich
ganz genau.
wohlfühle und was mich nicht so viel Energie kostet wie ein anderer Arbeitsprozess
Ganz
dann.
genau, ja.
Wir sind ja als Podcast auch dafür bekannt, dass unsere Zuhörenden immer etwas Praktisches für ihren Arbeitsalltag mitnehmen können. Isabel, welche drei oder auch fünf Tipps empfiehlst du denn für unsere Praxisinhabende oder auch Ergos in leitenden Positionen oder auch jeden anderen, die Sie morgen direkt umsetzen können, wenn das Thema Qualitätsmanagement bisher noch so gar nicht im Fokus war?
Ja, mir fällt es ein bisschen schwer zu sagen, das ist jetzt der Tipp ausschließlich für die Leitungskräfte, weil, wie schon gesagt, na, das Team sitzt immer halt irgendwie mit drin. Deshalb würde ich sagen, ist es ein Tipp für Leitung und für das Team zusammen. Ich würde mich einfach mal hinsetzen und mal gemeinsam sammeln, wo hakt das? Einfach mal verschiedene Themen auflisten. Wo gibt es immer wieder Missverständnisse? Wo werden bestimmte Abläufe unterschiedlich durchgeführt und man kommt an unterschiedlichen Punkten an? Wo wird immer wieder viel nachgefragt? Oder wenn sowas wie Austrittsinterviews so nach einer Kündigung geführt werden, dann ist das auch noch mal spannend, werden immer wieder auch die gleichen Themen genannt, derer, die das Unternehmen verlassen. Also das sind ganz, ganz tolle Indizien, dass man einfach mal mit dem Blick der ja, QM-Brille vielleicht oder der Brille, der, wo können wir sowas aufdecken an Schwierigkeiten, wenn man das so als erstes mal macht? Erstmal nur sammeln. Und im zweiten Punkt kann man versuchen zu clustern. So, gibt es gemeinsame Themen? Geht es vielleicht immer wieder um Kommunikation? Geht es vielleicht immer wieder um die Dokumentation? Geht es um Terminabsagen? Dass man da einfach mal schaut, okay, gibt es da irgendwie so Überbegriffe? Ja, und dann würde ich gemeinsam im Team mal sagen, okay, lass uns mal priorisieren, um welchen Bereich wollen wir uns als nächstes mal kümmern? Und sich dann einen einzigen Punkt, nicht alles auf einmal, sondern eine einzige, einen einzigen Ablauf mal durchschauen und in sich im Prinzip mal so aufzuschreiben, als würde man einem neuen Mitarbeitenden den erklären. Vielleicht sogar, dass einer in die Rolle des neuen Mitarbeitenden schlüpft und ganz kritische Fragen stellen. Weil, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich muss das so machen, ich muss das so machen. Wenn ich zum Beispiel bei Teamtagen vor Ort bin, in Praxen und es sollen verschiedene Prozesse neu umgesetzt werden, dann ist das hochspannend, wenn man denkt, ah ja, jetzt ist ja alles klar, jetzt wissen wir ja, wie wir das machen. Und dann nochmal nachzufragen, ich lasse mir das haarklein dann erklären. Ah, habe ich verstanden, muss ich jetzt so und so machen? Und dann, ach stimmt, nee, das geht gar nicht. Nee, in dem Raum sind gar nicht alle. Nee, dann sehen die anderen ja gar nicht die Bildkarte, die wir da aufhängen wollen. Das sind manchmal Kleinigkeiten, wo dann auffällt, es ist nicht für alle, soll ich mal sagen, es ist nicht für alle der gleich. Nee, jetzt habe ich mich gerade verhaspelt. Es ist manchmal gar nicht so logisch, wie wir es uns denken. Und deshalb macht es Sinn, einfach noch mal von draußen drauf zu schauen. Gibt es noch irgendwo kleine Fehlerquellen und können die dann auch ausgemerzt werden?
Da mag ich ganz kurz noch
Entschuldigung.
zwischengrätschen. Was mir hier dabei immer auffällt, ist, dass man immer denkt, man müsste die perfekte Lösung sofort haben. Und das hattest du ja auch schon vorher gesagt, gerade in dem, wenn man dann zusammen aufschreibt oder sowas, dass man eben dann sagen kann, okay, so haben wir es bisher gemacht. Und dann passt man es an, und zwar immer wieder, weil man
Ja.
sich, keine Ahnung, einen Monat dafür Zeit nimmt und merkt, okay, jetzt passt es zu dieser Zeit und
Ja.
irgendwann später passt es vielleicht eben nicht mehr. Und deswegen finde ich es
Genau.
echt schön, dass du gesagt hast, das ist sehr lebendig gehalten und dieses Formular ist dann nicht einmal zementiert und gilt dann für die Lebenszeit der
Genau.
Institution.
Ja,
Ja.
es ist so,
Ja.
dass QM dem Unternehmen, der Praxis dient und nicht umgekehrt. So, das finde ich einfach ganz wichtig. Und ich habe das eben genannt, so diesen PDCA-Zyklus. Und das ist ja nur ein kleines Rädchen. So der Gesamtbereich halt heißt kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und das macht es, glaube ich, noch mal klarer, dass es halt ein kontinuierlicher Prozess ist. Der ist niemals fertig.
Du hast ja gerade schon so ein paar, ja, Tipps, ich weiß nicht, ob man es jetzt Tipps nennen kann, aber ein paar Anstöße gegeben, die ich übrigens sehr, sehr sinnvoll finde. Sind die deckungsgleichen auch für Teams? Also jetzt mal raus aus der Leitungsebene, sondern wenn ich jetzt als Team sage, okay, ich würde das gerne bei uns ein bisschen anstoßen, gibt es da irgendwelche, ja, Tipps oder Ideen, die du da mitgeben kannst?
Also generell würde ich einfach gerne jedes Team motivieren und zu sagen, versuche die Dinge zu ändern vor Ort oder zumindest anzustoßen, die dir auffallen, die dir das Leben gerade schwer machen. Im Sinne eines, ich kann es verändern, ich kann die Dinge verbessern, damit es leichter ist. Und das kann manchmal was ganz Simples sein, dass bestimmte Therapiematerialien eher an einem anderen Ort untergebracht sind oder dass es Sinn macht, irgendwo noch mal eher 10 Minuten Orgazeit einzubauen, um sich mit anderen Therapeutinnen auszutauschen. Also das sind so ganz simple Dinge, die dann aber den Arbeitsalltag wirklich auch entlasten können. Ja, und da würde ich immer sagen, also ne, wir sind in Zeiten von Fachkräftemangel. Das ist mega wichtig, dass da einfach auch von Seiten der Führungskräfte diese Offenheit da ist. Ich glaube, dass die mehr und mehr kommt. Sie ist noch nicht so, oder wie ich mir manchmal wünschen würde, aber das kommt. Und wenn da von der anderen Seite einfach ein Engagement zu sehen ist, und das wünsche ich mir wirklich gerade so bei den jungen Therapeutinnen, dass die wirklich wissen, so, ich kann die Dinge mit verändern. Und dadurch, ja, steigert sich ja dann auch automatisch die Motivation. Ja, und auch das Einbringen. Wir waren eben so beim Thema Ressourcen. Ich kann damit natürlich auch ganz prima mein Team unterstützen, wenn ich sage, ey, ich merke da was. Ich habe einen guten Blick für, ach, nenne ich ruhig mein eigenes Beispiel. Ich habe schon immer total gerne Formulare erstellt und habe gemerkt, ja, ist vielleicht QM-mäßig, vielleicht auch jetzt nicht so untypisch, aber auch in Praxen, wo ich nichts mit QM zu tun hatte, war das immer etwas, was ich sehr gerne gemacht habe. Und wo ich wusste, ja, da kann ich mein Team mit unterstützen. So, es ist klar, sie macht das hier, wir brauchen noch ein Formular für das und das Gespräch, kannst du das erstellen? Und damit kann ich natürlich auch noch mal eine ganz eigene persönliche Stärke mit einbringen. Und ich denke, dass jeder von uns unterschiedliche Stärken hat, abseits des eigentlichen Therapiegeschehens. Und auch das motiviert natürlich wieder den Einzelnen und damit auch das ganze Team, wenn ich damit eine Kollegin unterstützen kann, die nämlich keine Lust hat, darauf ein Formular zu erstellen.
Ja, wunderbar. Ich möchte noch einhaken in ein Stichwort, das du vorhin genannt hattest, mit meiner nächsten Frage, und zwar das Thema Offenheit von Praxisinhabenden. Wir haben ja jetzt nicht nur Praxisinhabende, die uns zuhören, sondern auch Angestellte. Und wenn hier jemand jetzt für sich eine Maßnahme, die du genannt hattest, sich angesprochen fühlt und das auch gerne in der Praxis ausprobieren würde, welche Vorgehensweise würdest du dann für den Angestellten, die Angestellte empfehlen, um dies mit dem Praxisinhabenden zu besprechen, ohne eben auch übergriffig zu wirken oder auch diese Offenheit, von der du vorhin gesprochen hast, zu fördern oder eher das Anliegen so zu formulieren, dass es eben nicht abgeschmettert werden könnte im schlimmsten Fall.
Im schlimmsten Fall. Ich würd einfach ganz gerade rausfragen. Ja, also ich hoffe natürlich, dass mittlerweile alle offen dafür sind und sich ja, das eher als wirklich was Positives ansehen. Ja, weil ich als Praxisleitung da sitze und da kommt ein Mitarbeitender, der mir einen Verbesserungsvorschlag mitbringt, dann kann ich ja nur sagen, hey, das ist ein tolles Zeichen. Der ist hier im Unternehmen, der möchte hier bleiben, der möchte den Alltag mitgestalten. Besseres Zeichen kann ich nicht bekommen. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich würde einfach ganz, ja, in einem Gespräch nachfragen, wie es aussieht, ob da jemand offen ist für einen Verbesserungsvorschlag. Also genau, mit einem ganz persönlichen Anliegen hingehen und Beobachtungen mitteilen und also ich mag da einfach wirklich nur zu motivieren. Ich mag gar nicht hoffen, dass das abgeschmettert wird. Und genau, ja.
Okay,
Und
super.
vielleicht noch den Zusatz, okay, ich mein's gut. Also vielleicht braucht das jemand. Also es ist für mich so, ja, ich mag das wirklich fast nicht glauben. Das können wir, glaube ich, auch einfach rausschneiden. Das ist so, es ist für
Wir
mich so
lassen es drin,
skurril.
Isabel, wir lassen es drin.
So skurril. Genau.
Sehr gut. Bevor wir jetzt es noch skurriler machen, leiten wir gleich mal zur letzten Frage rüber. Und zwar eine Frage, die nicht unbedingt was mit deiner Fachlichkeit zu tun haben muss. Die stellen wir immer zum Schluss. Die kannst du letztendlich beantworten, wie du möchtest. Wer hat dich denn auf deinem jetzigen Leben geprägt und inspiriert oder wer tut es vielleicht immer noch?
Das ist gar nicht unbedingt eine Person, sondern ich glaube, mich inspirieren vor allen Dingen Menschen, die den Mut haben, einen ganz eigenen Weg zu gehen. Der nicht ganz gerade ist, sondern der auch mal abseits des ja, ursprünglich gewählten Berufsweges irgendwo mündet, einfach aufgrund von ja, eigenen Ressourcen, von dem Ziehen in eine Richtung, wo jemand merkt, so da bin ich einfach an der richtigen Stelle. Und das ist wahrscheinlich ein Stück weit auch meine eigene Geschichte. Und ich finde es einfach ganz spannend, diese Menschen auch in meinem Umkreis zu haben und zu sehen, wie diese Menschen täglich an ihren Herzensprojekten weiterarbeiten und damit wachsen und nicht aufhören zu lernen.
Super, vielen Dank.
Vielen
Sehr
Dank, liebe
gerne.
Isabel, dass du uns heute mit deiner Expertise hier Wort gestanden hast und uns Antworten gegeben hast zu einem Thema, wie gesagt, das wir noch so nicht hatten. Solltet ihr, liebe Zuhörende, jetzt noch Fragen haben, dann könnt ihr Isabel natürlich auch entweder anschreiben unter ihrem Instagram-Profil Resource Isabel Ahrens Oder ihr schreibt uns einfach und wir leiten das weiter. Also da kann auf jeden Fall der Kontakt hergestellt werden. Ihr erreicht uns unter info@performance-skills.de oder unter unserem Instagram-Profil.
Ist es. Ich würde auch den Account, Instagram-Account sowie die Homepage von Isabel in den Shownotes verlinken natürlich, sodass ihr dann auch wirklich schnell noch drauf zugreifen könnt. Isabel, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich glaube, es ist, oder ich weiß, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ein Thema, was wir bisher hier noch nicht hatten. Und ich glaube, das hat es heute auch besonders gemacht. Für mich auch persönlich, auch mal aufgrund meiner nächsten beruflichen Herausforderungen, muss ich sagen, fand ich es sehr, sehr spannend gerade. Und ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir wünschen euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.